die länger da sind, wissen es, dass wir aufstehen zur Textlesung. Ich lade euch dazu ein, weil das einfach auch Respekt vor dem Wort Gottes ausdrückt. Und es ist heute mal wieder ein bisschen länger, aber es hat gute Gründe. Und zwar möchte ich mit euch Levitikus, also das dritte Buch Mose, Kapitel 19 lesen. Ich lese vor. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und wenn ihr dem Herrn ein Dankopfer bringen wollt, sollt ihr es so opfern, dass es euch wohlgefällig macht. Ihr sollt es an dem Tag essen, an dem ihr es opfert, und am nächsten Tage. Was aber bis zum dritten Tag übrig bleibt, soll man mit Feuer verbrennen. Wird aber am dritten Tag davon gegessen, so ist es ein Greuel und wird nicht wohlgefällig sein. Und wer davon isst, muss seine Schuld tragen, weil er das Heilige des Herrn entheiligt hat. Und ein solcher Mensch wird ausgerottet werden aus dem Volk. Wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten. Auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und dem Fremdling sollst du es lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch betrügerisch handeln, einer mit dem anderen. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten Recht richten. Du sollst nicht als Verleumder untergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines nächsten Lebens. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sollst du deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Meine Satzung sollt ihr halten. Lasst nicht zweierlei Art unter deinem Vieh sich paaren und besehe dein Feld nicht mit zweierlei Samen. Lege kein Kleid an, das aus zweierlei Faden gewebt ist. Wenn ein Mann bei einer Frau liegt, die eine leibeigene Magd ist und einem Mann zur Ehe bestimmt, doch nicht losgekauft oder freigelassen ist, so soll das bestraft werden. Aber sie sollen nicht sterben, denn sie sind nicht frei gewesen. Der Mann soll aber als seine Buße dem Herrn vor die Tür der Stiftshütte einen Widder zum Schuldopfer bringen. Und der Priester soll ihn entsühnen und dem Schuldopfer vor dem Herrn wegen der Sünde, die er getan hat. So wird ihm Gott seine Sünde vergeben, die er getan hat. Wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume pflanzt, von denen man isst, so lasst ihre ersten Früchte stehen, als wären sie unrein wie Unbeschnittene. 3 Jahre lang sollt ihr die Früchte als unrein ansehen, dass ihr sie nicht esst. Im 4. Jahr sollen alle ihre Früchte unter Jubel dem Herrn geweiht werden. Erst im 5. Jahr sollt ihr die Früchte essen, damit ihr künftig umso reicheren Ertrag einsammelt. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nichts essen, in dem noch Blut ist. Ihr sollt nicht Wahrsagerei noch Zauberei treiben. Ihr sollt euer Haar am Haupt nicht rundherum abschneiden, noch euren Bart stutzen. Ihr sollt um eines Todes willen an eurem Leibe keine Einschnitte machen, noch euch Zeichen einätzen. Ich bin der Herr. Du sollst deine Tochter nicht zur Hurerei anhalten, dass nicht das Land Hurerei treibe und werde voll Schandtat. Meine Feiertage haltet und fürchtet mein Heiligtum. Ich bin der Herr. Ihr sollt euch nicht wenden zu den Geisterbeschwörern und Zeichendeutern und sollt sie nicht befragen, dass ihr nicht an ihnen unrein wendet. Ich bin der Herr, euer Gott. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht Unrecht handeln im Gericht, mit der Elle, mit Gewicht, mit Maß. Rechte Waage, rechtes Gewicht, rechter Scheffel und rechtes Maß sollen bei euch sein. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ihr alle meine Satzungen und alle meine Rechte haltet und tut. Ich bin der Herr. Dies ist das Wort des Herrn. Ihr dürft euch setzen. Was ein Text. Wir haben die letzten Wochen über einen anderen Text, nicht über Levitikus 19, sondern über einen Text aus Exodus 34, aus dem zweiten Buch Mose gesprochen, in dem Gott sich vorstellt, weil wir uns die Frage gestellt haben, wer ist dieser Gott eigentlich? Wissen wir, wer er ist, oder haben wir vielleicht ein ganz falsches Gottesbild? Und ich möchte den Text gerne noch einmal vorlesen. Da steht: Jahwe, Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Ich finde das Ende immer noch unangenehm. Und wenn es euch auch so geht, hört die Predigt von letzter Woche. Lotte hat was richtig Gutes dazu gesagt. Und es ist ein besonderer Text, weil Gott sagt, so bin ich. Da sind nicht Menschen, die sagen, hey, ich habe eine Erfahrung mit Gott gemacht oder ich habe was erlebt, sondern Gott sagt, hey, so bin ich und darauf könnt ihr bauen. Als wir diese Predigtreihe vorbereitet haben, hatte ich noch ein Add-on im Kopf, was ich gerne hinterhergeben würde. Und vielleicht habt ihr es schon gemerkt anhand der Songauswahl und von dem Text, den ich eben vorgelesen habe. Aber dieser Text ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott eine Aussage über sich selbst und über das, wer er ist, trifft. Und über einen so ein Add-on wollen wir heute noch sprechen. Bevor ich das aber mache, würde ich gerne auch noch beten. Papa, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass wir aus deinem Wort hören können und dich einfach besser kennenlernen dürfen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du mich erfüllst und dass du durch mich sprichst. Bitte verschließ meinen Mund da, wo er verschlossen sein soll, und öffne ihn da, wo du sprechen möchtest, und begegne uns in diesem Wort. Du weißt, wer wir sind. Du kennst jeden Einzelnen, der hier sitzt, und du weißt, was wir brauchen, mit welchen Fragen wir unterwegs sind. Und ich bete, dass du zu uns sprichst heute Morgen. Amen. Als Lotte die erste Predigt gehalten hat zu diesem Exodus-Text, hat sie euch eine Frage gestellt, oder uns, ich gehöre dazu. Und zwar hat sie gesagt, wenn ihr den Satz beenden müsstet, Gott ist Punkt, 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 wie würdet ihr ihn beenden? Lotte hat mich das im Vorhinein auch schon gefragt. Und das Erste, woran ich gedacht habe, war, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Man hätte auch an Liebe oder Gerechtigkeit oder gnädig oder barmherzig oder all diese Dinge auch aus dem Exodus-Text denken können, aber in meinem Kopf war es sofort, Gott ist heilig. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Das ist aber ein Attribut, was wir nicht in diesem Exodus-Text finden. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Es wird ein bisschen deutlich, bevor Gott zu Mose spricht, weil Mose ein paar Dinge tun muss, um überhaupt Gott so begegnen zu können, wie er ihm begegnen kann. Aber in dem Text kommt es nicht direkt vor. Aber, ihr habt es eben schon gehört, im dritten Buch Mose, in Levitikus, lesen wir das tatsächlich an mehreren Stellen. Ich bin mit meiner Bibellesegruppe, lesen wir gerade unter anderem das dritte Buch Mose. Und wir sind jetzt in Kapitel 16, glaube ich. Wir haben schon dreimal das gelesen, dass irgendwo Gott am Ende von ihr sollt das und das tun, gesagt hat, tut dies, seid heilig, denn ich bin heilig und ihr seid mein Volk. Und diese Stelle in Levitikus 19, Vers 2, ist ein ganz, ganz zentraler Text des Alten Testamentes. Hier steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich bin der Herr, euer Gott. Gott spricht zu Mose, der wiederum den Israeliten ausrichten soll, was Gott Mose sagt. Und wenn ich das so lese, dann ist die erste Frage, die ich mir stelle, die ihr euch vielleicht auch stellt, was heißt eigentlich heilig? Was heißt eigentlich heilig? Das hebräische Wort für heilig ist kadosh und bedeutet erstmal etwas grundsätzlich Andersartiges. Also das völlig Abgesonderte und Geschiedene vom Gewöhnlichen. Und dieses hebräische Wort stammt auch wahrscheinlich von dem Wort absondern. Das heißt, Gottes Heiligkeit bedeutet unter anderem, dass er erhaben, also anders ist als die gesamte Schöpfung und sich gänzlich von allem Bösen und jeder Sünde unterscheidet. Es ist nicht einfach nur eine Eigenschaft neben den anderen Eigenschaften wie gnädig und barmherzig und geduldig und treu, sondern Gottes Heiligkeit durchdringt eigentlich alle diese anderen Eigenschaften. Und da wird es jetzt spannend, weil ein ganz bemerkenswertes Merkmal von Gottes Heiligkeit ist, dass er sich dadurch nicht absondert, sondern dass er in seiner Heiligkeit die Nähe und die Beziehung mit den Menschen sucht. Also Gott, der Heilige, der völlig andere, hat kein Interesse am Abstand zu den Menschen, sondern er möchte Beziehung, er möchte Nähe zu ihnen. Und im Alten Testament bezieht sich Heiligkeit erstmal auf Gott und dann aber auch auf manche andere Sachen, also die irgendwie in die Sphäre Gottes reingehören. Also heilig sind Stätten der Gottesverehrung. Wenn Menschen Gottesbegegnung haben, dann bauen sie da Altare. Die Stiftshütte, also das Zelt der Begegnung, was Mose hat oder was Gott in Auftrag gegeben hat, bevor es den Tempel gab. Und der Tempel selber, das waren heilige Orte, heilige Stätten. Die Geräte und die Materialien, die in dem Tempel und in der Stiftshütte standen, das waren heilige Dinge. Es gab heilige Zeiten, wie den Sabbat. Und die Priester waren heilige Menschen, Und dann gab es Menschen, die sich zeitweise geheiligt haben, um Teil dieser Gottesverehrung im Tempel und in der Stiftshütte zu sein. Das Volk Israel wird Gottes heiliges Volk genannt, weil es von Gott erwählt ist und abgesondert von den anderen Völkern sein soll. Und dann gibt es das Heiligkeitsgesetz, was eigentlich das gesamte dritte Buch Mose ist, worum es darum geht, was es braucht, damit Menschen heilig werden und heilig bleiben. Und da erhält Heiligkeit dann auch eine ethische Dimension. Ich habe eben schon ganz kurz was zu Gottes Heiligkeit gesagt, aber ich habe in einem Kommentar in der Vorbereitung folgenden Satz zu Gottes Heiligkeit gelesen. Da stand: Heiligkeit ist die wesentliche Eigenschaft Jahwes. Im gesamten Universum ist er allein von Natur aus heilig. Dass Gott heilig ist, bedeutet, dass er erhaben ist, in seiner Macht ehrfurchtgebietend, in seiner Erscheinung herrlich und in seinem Wesen rein. Gottes Heiligkeit. Und diese ehrfurchtgebietende Seite von Gottes Heiligkeit lesen wir an verschiedenen Stellen in der Bibel, unter anderem in Jesaja 6. Das ist die Berufung des Jesajas. Und Jesaja bekommt einen Einblick in den Himmel und er sieht den Thron. Und da steht dann Folgendes: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihnen, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten vor der Stimme ihres Rufes und das Haus ward voll Rauch. Es sind die Engel vor dem Herrn, die singen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und in der Offenbarung, also im letzten Buch der Bibel, lesen wir nochmal eine ganz ähnliche Szene. Da steht nämlich im 4. Kapitel, da sieht Johannes eine ganz ähnliche Szene. Und da steht: Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite Gestalt war gleich einem Stier und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte 6 Flügel und sie waren außen und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Vielleicht kommen euch diese Zeilen bekannt vor. Ganz viele Lobpreislieder haben diese Zeilen. Also dieses dreimal heilig, also eine Wiederholung in der Bibel ist ganz oft auch ein Hinweis darauf, jetzt kommt was richtig Wichtiges. Also wenn Jesus predigt, dann sagt er manchmal Amen, Amen, ich sage, nee, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das sagt er. Und es ist so, jetzt kommt was ganz Wichtiges, jetzt müsst ihr aufpassen. Und hier singen die Engel heilig, 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 also wirklich heilig, Tag und Nacht, die ganze Zeit. Ist das, wie sie vor dem Thron Gottes sind und Gott anbeten. Kleine Notiz am Rande, vielleicht merkt ihr dabei, dass Engelgestalten, die wir so in Kirchen sehen, vielleicht nicht ganz akkurat zum biblischen Beispiel sind, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Engeln begegnen möchte. Also wir haben Seraphim, Engel, himmlische Gestalten und alle zusammen beten sie Gott an, den heiligen, erhabenen, über allem stehenden und herrschenden Gott. Den Gott, vor dem wir knien sollten, den wir anbeten, dem die Ehre gebührt. Und dieser heilige, ehrfurchtgebietende, reine, vollkommene, völlig andere Gott sehnt sich nach Nähe zu uns. Das finde ich richtig krass. Nach einer Nähe, wie wir sie ganz am Anfang der Bibel auch im Buch Genesis in Kapitel 2 finden. Die Menschen, die mit Gott durch den Garten spazieren und Leben mit ihm teilen. Aber nach der Entscheidung des Menschen, Gott nicht mehr zu vertrauen und vor dem Tod und der Auferstehung von Jesus, war das für die allermeisten Menschen unmöglich, in der Gegenwart Gottes zu sein. Also Menschen, die im Alten Testament oder zu Zeiten des Alten Testamentes in Gottes Nähe und Gegenwart kommen wollten, mussten sich bestimmten Heiligungs- und Reinigungsritualen unterziehen. Und Gott hat in Levitikus unter anderem, also im 3. Buch Mose, genau definiert, wie diese Rituale auszusehen hatten. Es gab Orte, an die Gott eingezogen ist und Orte, an die man kommen konnte, wie die Stiftshütte oder der Tempel, um sich nach einer Gottesbegegnung auszustrecken. Aber kein Mensch konnte einfach so in die Gegenwart Gottes kommen. Selbst der hohe Priester, also ich habe das heute Morgen gerade gesehen, steht in 3. Buch Mose, Kapitel 16. Da sieht man, was der hohe Priester machen muss, um einmal im Jahr ins Allerheiligste zu gehen. Das Allerheiligste war, dass das Zentrum in der Stiftshütte und im Tempel abgehangen durch einen Vorhang und in diesem Allerheiligsten war Gottes Gegenwart. Und der Priester durfte einmal im Jahr, der hohe Priester durfte da reingehen und durfte Gott begegnen. Und der hat sich gereinigt, der musste bestimmte Dinge tun und selbst dann war nicht klar, wird er diese Heiligkeit Gottes überleben. Und deswegen hatte der immer so einen Strick um Bauch gebunden, damit man, falls er das nicht überlebt, ihn da wieder rausziehen kann. Was richtig krass ist. Und das ist eine Folge von Gottes Heiligkeit, dass alles, was nicht heilig ist, nicht in seiner Gegenwart bestehen kann. Und so gibt Gott den Israeliten ganz verschiedene Anweisungen dazu, wie sie ihr Leben gestalten und leben sollen, und auch, was sie tun können, wenn sie mal so richtig an die Wand gefahren sind. Also wenn sie es so richtig versemmelt haben, dann ist es nicht zu Ende. Sondern es gibt immer wieder einen Weg zurück. Und das ganze 3. Buch Mose ist eine Aufzeichnung davon, wie das Volk Israel leben soll. Also Gott gibt seinem Volk, seinem heiligen Volk Anweisungen, wie ein heiliges Leben eigentlich aussehen möchte. Und das ist auch eine Einladung von Gott zurück in die Ebenbildlichkeit, zurück in seine Ebenbildlichkeit. Und so fängt dieser Text in 3. Mose 19, Vers 2 an. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Als Einladung, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das sagt er, wie gesagt, immer und immer wieder. Es ist ein zentraler Text, ein zentraler Vers in diesem Heiligkeitsgesetz. Und ich mag das in Kapitel 19, weil Luther hat das überschrieben mit von der Heiligung des täglichen Lebens. Und ich finde das ziemlich treffend. Ich finde es interessant, dass es bei diesen Vorschriften theoretisch um Dinge geht, die gar nicht so schwer einzuhalten sind. Also Gott gibt da nicht absolut unmögliche Maßstäbe, wo sowieso von vornherein klar ist, niemals kann das irgendein Mensch erreichen, sondern das sind eigentlich Dinge, die machbar sind. Und das bedeutet, dass Heiligkeit von Gott jedem Mitglied der Gemeinschaft zugänglich gemacht wurde. Also es war nicht etwas Exklusives, sondern es war etwas, woran jeder teilnehmen konnte. Und ein heiliges Leben beinhaltet Ziele, die durch Gottes Gnade erreichbar waren und nicht solche, die komplett unerreichbar waren und eigentlich den Menschen zum ständigen Scheitern verurteilt haben. Und ein zweiter wichtiger Aspekt, den wir da lesen, ist, dass Heiligkeit keine private, individuelle Erfahrung war und ist, die von einzelnen Menschen im verborgenen Bereich ihres Lebens, also irgendwie ganz im Privaten alleine, wenn ich in meinem Kämmerchen bin oder so, gepflegt wurde, sondern es war eine soziale Angelegenheit. Das war eine gemeinschaftliche Angelegenheit. Das ging um die Qualität von zwischenmenschlichen Beziehungen, um eine ethische Haltung in der Gemeinschaft, alltägliche Handlungen wie ernte ich mein Feld ab? Ich lasse da was liegen. Ich gehe nicht 10-mal und gucke, ob ich alles aufgelesen habe, sondern ich lasse was für die Menschen, die nichts haben. Es geht darum, wie verkaufe ich das, was ich ernte auf dem Marktplatz? Wie spreche ich vor Gericht? Triff keine Falschaussagen. Bevorzuge nicht den Reichen gegenüber dem Armen, nur weil der Geld hat. So, das sollst du nicht tun. Wann ist es richtig, auf der Straße zu klatschen? Weiß nicht, ob ihr euch das mal gefragt habt, aber es gibt auch Anweisungen zu. Und ja, sogar auch das Schneiden von Haaren hat mit Heiligkeit zu tun. Jetzt habe ich eben aber schon gesagt, das ist in der Theorie machbar. Warum in der Theorie? Weil wenn wir weiterlesen und uns die Geschichte von Gott mit seinem Volk anschauen, dann ist relativ schnell deutlich, die haben das nicht so gut hingekriegt mit dem heiligen Leben. Sind immer wieder dran gescheitert. Und Gott sagt deswegen nicht, okay, dann will ich halt keine Gemeinschaft mehr mit den Menschen, dann wende ich mich jetzt ab und bin einfach der Heilige und Abgesonderte, sondern er wählt einen Weg, der nicht auf der Willenskraft und auf dem Durchhaltevermögen von uns Menschen beruht. Und das passiert dann im Neuen Testament, da verschiebt sich dann die Perspektive ganz dramatisch. Und ihr ahnt es schon, warum, weil Jesus auf der Bildfläche erscheint. Jesus macht als der Heilige Gottes die Gegenwart Gottes und die Anwesenheit Gottes auf Erden in seiner Person erfahrbar, wodurch jede rituelle Reinigung und Heiligung überflüssig wird. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung macht er den Weg wieder frei. Die Trennung zwischen Gott und Menschen ist aufgehoben. Das wird besonders sichtbar dadurch, das könnt ihr im Matthäusevangelium lesen, dass als Jesus am Kreuz stirbt, der Vorhang, der im Tempel das Allerheiligste vom Rest des Tempels trennt, reißt. Also der geht kaputt. Das passiert nicht einfach so, das ist ein großer, sehr schwerer Vorhang, der reißt nicht einfach, sondern das ist das Zeichen, Gottes Gegenwart ist nicht mehr etwas Exklusives, was maximal einmal im Jahr von einem Menschen irgendwie erfahren werden kann, sondern Gott wird überall gegenwärtig und erfahrbar durch den Tod von Jesus am Kreuz. Und wir dürfen jetzt in seiner Gegenwart bestehen, weil Jesus am Kreuz alles, was nicht heilig ist, auf sich genommen hat. Und ich finde das spannend, weil man könnte jetzt denken, gut, dann Ethik kann ich über Bord werfen, ist alles unwichtig, interessiert mich alles nicht mehr. Aber Jesus lädt uns trotzdem in ein heiliges Leben ein, weil das immer noch das Leben ist, was Gott sich eigentlich für uns Menschen gewünscht hat. Und das können wir zum Beispiel in der Bergpredigt lesen. Also Matthäus per Kapitel 5 bis 7, da sind ganz viele Zitate auch aus diesem dritten Buch Mose, Kapitel 19 drin. Jesus lehrt über Gerechtigkeit und Feindesliebe, über die richtige Einstellung beim Spenden, also über Großzügigkeit auch, über Vergebung, über einen Umgang miteinander, wie wir miteinander umgehen dürfen und viel mehr. Und er lädt uns ein in ein Leben, das durchdrungen und verwurzelt ist in der Gnade Gottes, in diesem Gnadenakt von Jesus am Kreuz, in seiner Vergebung und in seiner Annahme. Und diese Einladung in ein heiliges Leben lesen wir auch in den Briefen im Neuen Testament, zum Beispiel im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 13 bis 16. Da schreibt Petrus: Richtet euch daher ganz auf Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ein direktes Zitat aus 3. Mose 19, Vers 2. Aber auch ihr kennt das, wie die Israeliten im Alten Testament scheitern wir heute auch regelmäßig an diesem heiligen Leben. Also ich scheitere regelmäßig an diesem heiligen Leben. Ich habe gerade letzte Woche Donnerstag einen Moment gehabt, wo mir was richtig klar geworden ist. Ich habe einen Podcast gehört, wo ein Mensch interviewt wurde, der vor 5 Jahren sein Leben richtig an die Wand gefahren hat. Und er hat nicht nur sich selber mitgenommen, sondern war sehr einflussreich und hat viele tausend andere Menschen mitgerissen oder beeinflusst durch das, was er getan hat. Und der hat darüber gesprochen, über sein Scheitern, über das, was das mit ihm gemacht hat, was das mit seiner Kirche gemacht hat und was sein Prozess mit Gott war, um irgendwie Wiederherstellung auch zu erlangen und Versöhnung wiederherzustellen. Super spannend. Und an einer Stelle spricht er über ein integeres Leben. Und er hat integer als so leben, wie ich sage, dass ich lebe, definiert. Also eigentlich eine relativ offensichtliche Definition. Und hat dann verschiedene Beispiele genannt, wie er damit umgeht. Also, dass er zum Beispiel gesagt hat, wenn ich meine Kinder frage oder wenn ich jemandem sage, hey, ich bin gleich da oder ich bin in 3 Minuten da und ich weiß genau, ich brauche 5 Minuten, dann sage ich nicht mehr, hey, ich bin in 3 Minuten da, sondern hey, ich bin in 5 Minuten da. Weil so Kleinigkeiten schon was verändern können. Und ich habe da gesessen und ich habe diesen Podcast gehört und Gott hat ganz krass zu mir gesprochen, also hat so einen Gedanken hochgeholt, der wie so ein Bild vor meinem Kopf, also vor meinem inneren Auge erschienen ist, und hat mir was gezeigt, wo ich nicht integer lebe, wo mein Leben nicht ein heiliges Leben ist. Und es war für mich eine Kleinigkeit. Und zwar sage ich meinem, also ich leite das Lobpreisteam hier bei Live und ich bereite immer die Lieder für den Sonntag vor und sage dann meinem Team oft, hey, ich schicke euch die Lieder Montagabend. Keine Ahnung, Dienstagmorgen, ich mache eine Zeitangabe und in den allermeisten Fällen, muss ich zugeben, schicke ich die Lieder nicht bis dahin, sondern meistens einen halben Tag später oder einen Tag später. Und mir war das irgendwo klar, aber ich habe es als nicht so schlimm empfunden, weil ich mir dachte, ja, wer probt denn auch Montagabend um 22 Uhr noch irgendwelche Lieder, macht ja eh keiner, ist egal, ob ich die erst am Dienstag schicke. Und Gott hat mir so ganz krass gesagt und hat gesagt, Hannah, was kommunizierst du damit, wenn du sagst, das mache ich und du tust es nicht? Das ist kein integeres Leben, zu sagen, hey, ich mache das dann und dann mache ich es nicht dann. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, das ist ja blöd. Sehr unangenehm. Und dann habe ich eine Nachricht in mein Lobpreisteam geschickt, weil ich nicht wusste, wann ich sie alle das nächste Mal sehe, und habe gesagt, hey Leute, das hat Gott mir gerade gesagt, oder da ist er mir gerade begegnet, das ist nicht okay, was ich da mache. Bitte entschuldigt mein Verhalten, ich will es in Zukunft anders machen. War das angenehm? Nein. Aber was wäre die Konsequenz gewesen, wenn das aus dem Ruder läuft? Eine vermeintliche Kleinigkeit, die dazu führen kann, dass sich mein Team irgendwann denkt, Hannah sagt viel, wenn der Tag lang ist. Oder wir müssen erst mal abwarten, was sie macht. Ihrem Wort können wir nicht vertrauen. Will ich so leiten? Will ich so gesehen werden von Leuten? Nein. Das war unangenehm. Aber es war wichtig, das zu kommunizieren. Weil es ein Moment ist, in dem ich nicht so gelebt habe, wie ich eigentlich leben soll. Und das im Endeffekt dazu führen kann, dass Gemeinschaft zerstört wird. Dass das Vertrauen in meinem Team zerstört wird. Dass mein Team mir nicht mehr richtig zuhört. Und das sind Worst-Case-Szenarien, so, aber realistische Szenarien. Aber im Unterschied zu den Israeliten im Alten Testament leben wir, wenn uns solche Sachen klar werden, wenn Gott uns das zeigt, nicht mehr darin, dass wir denken müssen, okay, ich muss jetzt einen Widder oder einen Stier finden und ich muss jetzt damit zum Tempel oder zur Stiftshütte laufen und dann muss ich einen Priester finden, der das für mich opfert und dann muss ich auch noch was anderes mitbringen und dann so, das muss ich nicht machen. Jesus ist dafür ans Kreuz gegangen. Ich bin durch seinen Tod und seine Auferstehung heilig gesprochen. Ich bin in diesen Prozessen eingebettet in die Gnade Gottes, in seine Vergebung und in seine Auferstehung. Und das ist das heilige Leben, in das Gott und Jesus, in das wir heute immer noch eingeladen sind. Weil Gott sich immer noch wünscht, dass wir in guter Gemeinschaft miteinander und mit ihm leben können. Wir beten das im Glaubensbekenntnis. Ganz am Ende sagen wir, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Das sind wir. Wir als Christen sind die Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Die Kirche soll heilig sein. Und dann dürfen wir uns auch bemühen, so auszusehen. Und diese Einladung in ein heiliges Leben ist auch das, worüber wir, wenn wir über Nachfolge sprechen, immer wieder reden. Wir als Kirche befinden uns auf einem Weg, zu lernen, wie Nachfolge aussieht. Mit Jesus Zeit zu verbringen, ihm ähnlicher zu werden und das zu tun, was er getan hat. Also so zu handeln, wie er handeln würde. Und das ist eine Einladung in ein heiliges Leben. Also, nach 6 Gottesdiensten darüber, wer Gott ist, würde ich gerne diesen Exodus-Text ergänzen. Als Gott ist heilig und beständig. Er ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Er bewahrt Gnade an Tausenden von Generationen. Er vergibt Schuld, Vergehen und Sünde, aber lässt sie keineswegs unbestraft, sondern sucht die Schuld der Väter heim an den Kindern und Kindeskindern an der 3. und 4. Generation. Er ist heilig und beständig und barmherzig und gnädig. Mir war das wichtig, am Ende nochmal über Heiligkeit zu sprechen. Weil ich weiß, dass ich selber manchmal dazu neige, mir zu denken, mein bester Kumpel Jesus und ich. Und Jesus ist auf Augenhöhe mit mir und er ist trotzdem auch ein heiliger Gott. Und wir dürfen Gott anbeten und wir dürfen ihm begegnen. Und wir dürfen uns manchmal auch bewusst machen, was es eigentlich heißt, dass Gott heilig ist und was es für ein Privileg ist, dass wir in der Errettung von Jesus stehen. Gott ist heilig, wie Jesaja das auch sagt, in seiner Vision. Und in der Landeskirche, wo ich aufgewachsen bin, gibt es eine Abendmahlsliturgie. Und da werden verschiedene Lieder und Texte gesprochen, bevor man dann gemeinsam Abendmahl feiert. Und ein Teil davon ist dieser Text aus Jesaja. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die Länder sind voll seiner Ehre, die Länder sind voll seiner Ehre, die Länder sind voll seiner Ehre, heilig ist der Herr. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht einer von euch kennt. Aber ich würde es gerne mit euch zusammen singen. Ich singe das gleich einmal vor und dann singen wir das gemeinsam. Weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir wie die Engel, wie Christen schon durch die Jahrhunderte hinweg, heilig, heilig, heilig ist der Herr singen. Und bevor wir das machen, würde ich gerne ein Gebet sprechen und dann gehen wir danach direkt in das letzte Lied rein. Und wenn ihr mögt, dann steht doch auf. und hebt die Hände oder macht die Hände so auf, auch um zu zeigen, hey Gott, wir wollen dir was geben und wir wollen von dir was empfangen. Jesus, ich danke dir für deinen Tod und für deine Auferstehung und dass du diesen Weg zum Vater freigemacht hast. Ich danke dir, dass wir heute nicht mehr von einem Tempel abhängig sind, zu dem wir kommen dürfen, zu dem wir kommen sollen, wo wir Opfer darbringen müssen, um unsere Heiligkeit und einfach unser Leben mit dir wiederherzustellen. Sondern dass du all dieses Nicht-Heilige, all das, was uns trennt, auf dich genommen hast und mit in den Tod genommen hast und dass es da liegt in diesem Grab. Und dass du auferstanden bist und dass wir deswegen hier heute stehen können und einfach uns deiner Gegenwart bewusst sein dürfen und keine Angst davor haben müssen, sondern dass wir das genießen dürfen. Ich bete auch, dass wir trotzdem diese Ehrfurcht vor dir haben. Diese Ehrfurcht, Gott, dass du groß bist, dass du anders bist als alles, dass du vollkommen bist, vollkommen gut, so wie wir uns das gar nicht vorstellen dürfen. Und ich bete, dass das auch eine Erinnerung ist, die wir haben, dass es keine Kleinigkeit ist, dass du, Jesus, an dieses Kreuz gegangen bist, dass es keine Kleinigkeit ist, dass wir heute so Gottesdienste feiern dürfen und so beten dürfen, wie wir das tun. Dass es keine Kleinigkeit ist, dass du, Heiliger Geist, uns erfüllst und in uns wohnst und uns heilig machst. Und dass wir aufschauen zu dir und dass wir immer wieder auch singen, heilig, 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 ist der Herr Zebaoth, der war, der ist und der da kommt. Das bist du, Gott. Und mit dieser Haltung wollen wir dir begegnen. Amen.